Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig.
Der Podcast wird gesponsert von Auditswiss, Ihrer Experte rund ums Thema Revision und Wirtschaftsprüfung. www.auditswiss.ch. Das ist Bern einfach vom 15. Oktober. Am Mikrofon für Sie sind heute der Stefan Milius und mein Name ist Gami Lotti. Wir starten zuerst mit ein bisschen Housekeeping und zwar bald ist es soweit, am 23. Oktober. Dann kommt nämlich der Lord Frost extra für das Bern einfach live zu uns auf Zürich. Und die es noch nicht mitbekommen haben, wer ist er? Er hat eine zentrale Rolle bei den Brexit-Verhandlungen gespielt und wird exklusiv an dem Anlass vom Nebelspalter auch über das Thema reden. Tickets könnt ihr euch jetzt noch sichern. Ich gebe euch den Link natürlich wie immer in den Shownotes. Wir starten jetzt aber mit dem Bundesrat. Heute war ja Mittwoch, Bundesratssitzung in Bern sind Ferien vorbei. Und dort ist einfach eine Medienmitteilung ja, so ein bisschen rausgestochen. Und zwar geht es wieder um das Thema EU-Schweiz und dass man die Risiken möchte abwälzen. Und zwar ist so, Kanton und Parlament, die sollen stärker in die Aussenpolitik vom Bundesrat eingebunden werden. Konkret sollen Kantone zum Beispiel ihre Interessen können einbringen, wenn es darum geht, die Interessen der Schweiz bei der Rechtsetzung mit der EU zu bestimmen. Aber das nur, wenn es wirklich ihre Zuständigkeit ist oder auch wesentliche Interessen betroffen sind. Und das Parlament, ja, das soll auch besser mit einbezogen werden. Dort hat man es also das Aussendepartement, beauftragt, eine Weisung zu machen mit dem Ziel, dass man eben transparenter kann das Parlament informieren über die Prozesse, die dann vonstatten gehen zwischen der Schweiz und der EU, wenn man diesen Verträgen zustimmt. Kommt das nicht ein bisschen spät für dich, Stefan? Hätte das nicht eigentlich schon müssen vorher thematisiert werden?
Ja, es hat wahrscheinlich einen Grund, der Fahrplan. Ihnen geht, wie sagt man so schön, der Hintern auf Grundeis, glaube ich. Als erstes muss ich mal sagen, ich habe die Pressemitteilung gelesen und ich habe mir verzweifelt einen Link zu einer Fassung in einfacher Sprache gewünscht. Es ist alles so verschwurbelt und könnte und würde und wollte und hätte und Decision Shaping und ich weiss nicht, war am Teufel ein Ohr ab. Aber ich gehe wirklich davon aus, das ist einfach eine Nebelpetarde. Man merkt jetzt langsam, dass es brodelt, zum Teil eben auch in den Kantonen, dass die sich schon langsam irgendwie fragen, was hinter mir eigentlich nachher noch zu melden. Und jetzt findet man wahrscheinlich, man muss die mal ein bisschen beruhigen. Es steht ja nicht drin. Es steht ja nicht wirklich drin, was man wirklich machen will für das Decision Shaping und den engen Einbezug für den Kanton. Man seift die Kantone ein bisschen. Man sagt, hey, ihr seid uns so wahnsinnig, wahnsinnig wichtig. Wir wollen euch nicht vernachlässigen. Selbstverständlich schauen wir, dass ihr auch dürfen mitreden. Aber wie das genau soll passieren, das ist einfach eine Ankündigung von einer Ankündigung von einer Ankündigung. Und das ist es und das wäre es dann auch schon. Und ich hoffe nicht, dass irgendwelche Kantonsvertreter blöd genug sind, um wirklich das Gefühl haben, oh mein Gott, der Bund schaut zu uns, wir können da problemlos irgendwie ja zum Ganzen sagen. Der schaut dann schon, dass wir können mitreden. Grundsätzlich von dem Kolonialisierungsvertrag, genau. Er bleibt ja genau gleich mit der dynamischen Rechtsübernahme etc. Und jetzt so ein bisschen in den Kantonen sagen, mal, wir schauen schon, dass man noch irgendein Kommissionchen bildet, dass ihr dann auch noch mitreden könnt. Sorry, das ist einfach, ist wirklich eine Nebelpetarde, weil sie merken, dass es einfach ein bisschen bottelt.
Vor allem das Lustigste daran ist, wenn einem ja Kantone so wichtig gewesen wären, hätte man ja von Anfang an können sagen, wir stimmen mit Ständen mehr ab. Wäre Schritt 1 gewesen. Aber nein, jetzt haben wir so eine Schwurbel-Medienmitteilung, wo einfach gar nichts und alles gleichzeitig drin steht. Vor allem, meine Vermutung ist wirklich auch, wie du ein bisschen in die Richtung gehst, man hat das Gefühl, man hat da bei den Kantonen das Potenzial für eine Ablehnung, oder? Dass die das nicht gut finden. Und man macht jetzt etwas, tut sie jetzt da einbeziehen, man gibt ihnen das Gefühl, sie sind Teil, aber eben nur, wenn es ihre Zuständigkeit betrifft oder wesentliche Interessen betroffen sind. Sonst bitte also nicht. Also man muss das schon in Grenzen halten seitens Bundesrat. Und auch beim Parlament, dort habe ich einen anderen bösen Verdacht. Ich habe das Gefühl, man hat seitens Parlament einfach gemerkt, dass ganz viel in diesen gemischten Ausschüssen wird entschieden werden. Und das Parlament, respektive Parlamentarier, keinen Plan haben, wann welche Entscheidung dort überhaupt besprochen wird. Und es gibt ja Entscheidungen, die dann direkt eigentlich gelten. Das ist ja die Integrationsmethode, die direkt oder die gar nicht in Schweizer Gesetz übergenommen werden, sondern sie gelten sofort. Und dass da im Parlament sicher Stimmen aufgekommen sind, die haben gesagt, also das geht ja gar nicht. Wir wollen klar wissen, wie erfahren wir, was in diesen gemischten Ausschüssen passiert, damit wir uns einbringen können. Das ist so ein bisschen die Vermutung hinter dem Ganzen. Aber es zeigt für mich wieder mal, dass es so viele Fehler hat, die man jetzt noch irgendwie doch versucht auszubügeln.
Ja, ich glaube, wenn du sagst, kein Plan, dann gilt auch für die ganze Übung. Es hat irgendwie niemand wirklich einen Plan. Das wissen jetzt auch die wenigsten wirklich, weil in den Verträgen steht. Und immer, wenn ich Zeug lese, wie Massnahmen zur Stärkung der Mitwirkung der Kantone, und mir fällt schon fast das Gebiss raus, dann werde ich einfach misstrauisch. Das sind so irgendwelche Sachen, die man ankommt und behauptet, einfach zum die Leute einlullen. Es ist wirklich nichts als einlullen. Und maßgebend ist da, weil in diesen Verträgen steht. Fertig. Und da kannst du nur so rundum noch ein bisschen die Leute einseifen. Es ist einfach, es ist und bleibt nicht gut. Und auch liebe Kantone, es ist und bleibt nicht gut. Und lasst euch bitte jetzt nicht irgendwie vom Bund jetzt irgendwie einfach da einseifen. Danke vielmals.
Es gibt nämlich ganz gute andere Leute, auf die kann man hören, wenn man tatsächlich noch unsicher ist, was man über die Verträge denkt. Und zwar hat sich ja diese Woche der Altbundesrat Johann Schneider-Ammann in der NZZ geäussert und gesagt, eben, er könne diesen Verträgen nicht zustimmen. Und wer hat das Ganze auf den Plan gerufen? Der Tagesanzeiger. Die haben nämlich einen genaueren Blick so ein bisschen auf die Positionen der Alt-FDP-Bundesräte geworfen. Und die haben natürlich auf die Aargauer Zeitung verwiesen. Dort haben sich nämlich zwei weitere gemolden, der Pascal Gouchepin und der Hans-Rudolf Merz. Und der Merz sagt, solange nicht klar sei, was die Ausgleichsmassnahmen der EU sind, also wie die aussehen, könne er nicht Ja sagen. Und der Gouchepin, der geht in eine andere Richtung und das ist für mich schon ganz etwas komisch. Er stellt der Partei ein Geldsegen in Aussicht. Also er sagt, ja, wenn man Ja sagt, dann werdet ihr nächstes Jahr Parteispenden erhöhen. Das würde er versprechen. Upfront, raus damit. Wenn ihr den Köln, dann müsst ihr Ja sagen. Und das ist nicht erpressig. Ich tue das einfach versprechen. Nehmt es easy. Ich gebe euch den Köln sonst. Das ist unglaublich.
Ja, man sieht wieder mal den Unterschied. Die Vernunft wohnt in der Ostschweiz, Hans-Rudolf Merz, der ehemalige Kassenwart, der einfach immer noch zu uns schaut. Und in der Westschweiz die Unvernunft mit dem, wo lieber Geld ausgibt. Also was Hans-Rudolf Merz sagt, das ist natürlich einfach wahr. Es gibt so viele Unwägbarkeiten. Und er sagt, ich möchte gerne bitte genauer wissen, bevor wir da Ja sagen. Und der Gouchepin, also du hast es, glaube ich, als komisch bezeichnet. Ich finde das sogar noch höflich ausgedrückt. Es geht jetzt überhaupt nicht, dass du deiner Partei vor der Fassung von einer Parole ein höhere Geldspend zusichern. Also, sind wir denn irgendwie in Uganda, oder was? Ah, nein, Entschuldigung, ich will Uganda nicht irgendwie Unrecht tun. Das ist ja Bananenrepublik hoch 10. Also, der Gouchepin, ich weiss nicht, wer der reitet. Ich meine, kannst du ja irgendwie ein bisschen verklausuliert machen? Kannst du ja irgendwie sagen, könntest inhaltliche Argumente bringen? Da wäre man am Anfang, da wäre noch besser. Und dann kannst du irgendwo sagen, ich fühle mich meiner Partei nur stärker verbunden, wenn sie jetzt klar Ja sagt zu diesen Verträgen. Aber sag du, lass mal, hey, nächstes Jahr rebelt es bei euch in der Kasse, wenn ihr jetzt Ja sagt, zwinker, zwinker. Das geht überhaupt nicht. Das ist ja Korruption im höchsten Mass. Und ich hoffe auch, dass die FDP so mies, dass sie dran ist im Moment ein bisschen, dass sie es noch nicht nötig hat, um von den paar Franken mehr vom Gouchepin zu überleben und darum die Ja-Parole muss fassen, oder mit dem Gouchepin eine höhere Spende abdruckt. Also, meine, das wäre wirklich ein ganz schlechtes Zeichen für die FDP.
Weißt, ich versuche mir das irgendwie zusammenzureimen, oder? Ich meine, es gibt die, die Geld spenden, die sagen, hey, ihr als Partei vertreten das Anliegen, das mich zum Beispiel als Unternehmer betrifft. Darum gebe ich euch gerne Geld. Mir ist einfach wichtig, dass das für politische Anliegen in diesem Rahmen eingesetzt wird. Okay, das kennen wir. Ich finde euch als Partei gut, ich gebe euch Geld, kennen wir auch. Aber wenn ihr nicht macht, was ich euch sage, gebe ich euch, oder wenn ihr macht, was ich euch sage, gebe ich euch Geld, finde ich schon ganz.
Ja. Yeah. Wobei es passt, ja, der Gouchepin war ja schon immer der Sonnenkönig gewesen. Also es ist wie wenn du so einen alten Landadel, der König sagt seinen Bauern, wenn er brav sind und nicht blöd tun, dann gebe ich euch ein bisschen mehr Getreide da, ja. Er verhält sich nur genauso wie zur Bundesratszeit. Er hat sich schon immer als König innerhalb der Demokratie verstanden. Und das lässt er jetzt wieder durchblicken. Das ist also eine gute Umschreibung von dir. Und er hat sich offensichtlich nicht verändert im höheren Alter.
Wir können vielleicht an dieser Stelle, wenn wir bei den FDP-Bundesräten sind, noch nicht geäussert hat sich zum Beispiel der Didier Burkhalter. Das wird, muss man auch noch festhalten. Der Kaspar Williger hat sich geäussert, aber in so einem guten Ton an einer FDP-Delegiertenversammlung, also im Kreis, wo man auch diskutieren kann. Das ist so ein bisschen das. Wer sich aber auch geäussert hat, und über das müssen wir nochmal reden, weil es einfach eine gute Geschichte ist. Und das ist nämlich unser gestriger Löli vom Tag, der Simon Michel. Und er hat gestern auf LinkedIn einen Post gemacht, wo er plus minus sagt, dass der Johann Schneider-Ammann da in der NZZ eigentlich gar nicht seine Meinung vertritt und dass er gesundheitlich gar nicht in der Lage ist, überhaupt so einen Text zu schreiben. Und jetzt, bevor wir zu dem Löli vom Tag gehen, haben wir noch eine kleine Werbung für euch. Und zwar, damit ihr nicht so Löli-Sachen rauslöhnt oder auch einfach nicht so gestresst sind, haben wir den Tipp. Und zwar, holt euch doch in einer der 12 Schlafwohl-Filialen ein neues Bett. Hört gut her.
Der Powernap wird Ihnen präsentiert von Schlafwohl. Schlafwohl ist das Schweizer Bettenfachgeschäft mit den besten Preisen. Eine Beratung in einer der 12 Schlafwohl-Filialen lohnt sich auf jeden Fall. Mehr Infos auf schlafwohl.ch.
Wir bleiben beim Löli und zwar hat es dort ein Update gegeben. Der Post ist gelöscht worden. Erstaunt es dich?
Ja, es erstaunt mich insofern, als es blöd ist. Wenn man ein Seich erzählt in den sozialen Medien und dann das löscht, muss man wissen, inzwischen gibt es schon ein Zilliard Screenshots vom Ganzen und dann ist es nur noch peinlicher. Wenn man zu etwas nicht mehr stehen kann, ist mir auch schon passiert, wenn ich ein Seich erzählt habe, dann schreibt man nachher unten an, okay, schau, ich habe meinen Ton vergriffen oder es ist falsch übergekommen oder was auch immer. Löschen ist das Doofste, du wegschlafen die Hunde, wenn es löscht ist. Und zum Post selber muss ich halt sagen, ich bin auch eher der, der mit dem Zweihänder fechtet, als mit dem Florett. Also ich bin jetzt nicht irgendwie eine Pfarrerstochter. Ich habe auch gerne klare Worte und übertreibe sich manchmal ein bisschen. Aber im Altbundesrat suggerieren, er hätte es geistig nicht mehr im Griff oder was auch immer. Plus, es geht dann noch weiter, er suggeriert ja, Johann Schneider-Ammann wolle eigentlich das Gegenteil von dem, was dann irgendjemand anders für ihn in der NZZ geschrieben hat, quasi. Also Johann Schneider-Ammann ist so durch, sagt Simon Michel, dass irgendjemand in seinem Namen das Gegenteil von seiner Meinung kann verbreiten kann. Also, das ist ja ein Vorwurf, der ist ungeheuerlich. Und was mich ganz enttäuscht bei dieser Story, als letzter Satz noch, Simon Michel ist Unternehmer bei der FDP im Nationalrat. Wir haben viel zu wenig Unternehmer. Mhm. Und ich freue mich jedes Mal, wenn ein Unternehmer gewählt wird. Weil wir haben einfach wirklich zu wenig von denen. Und ausgerechnet so ein Hoffnungsträger vom unternehmerisch arbeitenden Volk, der entgleist jetzt dermaßen und in Deutschland auf der ganzen Linie finde ich ein bisschen furchtbar.
Es ist, also ich wirklich bin immer noch schockiert über den Post. Auch, weißt du, dass du am Morgen aufstehst und wirklich denkst, das ist jetzt meine Meinung. Und über was wir noch nicht geredet haben, was heisst das auch für die NZZ? Also ich meine, als NZZ würde ich mir jetzt beim nächsten Mal also auch überlegen, ob ich noch mit dem Simon Michel würde reden. Weil er unterstellt damit der NZZ, dass sie absolut unsauber geschafft hätten, dass sie die Meinung von einem Altbundesrat abdrucken, der nicht seine Meinung ist und der gar nicht in der Lage ist, überhaupt so einen Text selber zu verfassen. Also, was wirklich ein Drittautor wäre. Also, auch der NZZ gegenüber finde ich das doch ein recht heavy Vorwurf, dass die das eigentlich so würden machen.
Ja, es tönt fast ein bisschen, wie wenn irgendein EU-Vertragsgegner einfach können auf seiner alten Schreibmaschine so einen Text schreiben, unterschreiben mit Johann Schneider-Ammann, der NZZ schicken und die, oh, der Johann Schneider-Ammann hat uns einen Gastkommentar geschickt, komm, den hauen wir rein, aber wir müssen nicht überprüfen, wer es war oder nicht. Du sagst es richtig, also die NZZ müsste sich da auch ein bisschen auf den Schlips treten fühlen. Also es ist von A bis Z eine misslungene Aktion, er hat es vermutlich inzwischen selber gemerkt, aber der Schuss ist aus.
Man kann auch sagen, es wird so ein bisschen tuschelt in der FDP um das Ganze rundherum. Es ist auch dort, ich weiss es von gewissen Leuten, das Thema war der Post. Also es haben sich auch viele Leute öffentlich geäussert und sind enttäuscht von Simon Michel über die Art und Weise. Und jetzt ist einfach die grosse Frage im Raum. Gibt es da auch noch Entschuldigung? Weil ich habe immer gelernt, wenn du auf Social Media etwas löschst, dann musst du ja nachher erklären, wieso du das gelöscht hast. Wie du das vorher gesagt hast, hey, musst du irgendetwas dazu geben? Und darum meine Frage, wird es jetzt da eine Entschuldigung geben? Ich hoffe es ja, und zwar aber auch eine öffentliche Entschuldigung, wo man sagt, tut mir leid, Johann Schneider-Ammann, ich wollte nicht behaupten, dass Sie senil sind und gar nicht mehr schreiben können und Ihre Meinung eigentlich nicht mehr selber kundtun können, sondern auch andere abgedruckt wird. Ich finde, es wäre sehr angebracht, sich da öffentlich zu entschuldigen.
Es tut mir leid, Johann Schneider, einmal, dass ich aus Ihnen den Joe Biden von der Schweiz gemacht habe. Es kommt nicht mehr vor, gewissermaßen. Also, ich weiss gar nicht, wie du da kannst, wirklich bei der Person, die betroffen ist, wie du da kannst glaubwürdig entschuldigen. Das ist noch ein Hasenlupf. Da muss man vielleicht noch ein paar Nächte drüber schlafen.
Wir gehen zum nächsten Thema, und zwar zu viel Wut, so wie Simon Michel, haben auch Pro-Palästina-Demonstranten im Buch gehabt, letzten Samstag. Und bevor wir über die reden, habe auch ich noch mal einen kleinen Tipp für euch. Und zwar, wenn ihr gestresst seid, braucht ihr nicht nur ein Bett von Schlafwoll, sondern es wäre auch eine gute Idee, eine Infrarotkabine von Alva-Spa sich zuzulegen. Darum, hört gut zu.
Sind Sie auch gestresst? Dann empfehlen wir Ihnen die hochwertige Infrarotkabine von der Innerschweizer Firma Alva-Spa. Wärmen Sie Ihren Körper von innen und entgiftet Sie 5-mal mehr als in einer Sauna. Die Infrarotkabine von Alva-Spa baut Cortisol ab, lindert Schmerzen in den Gelenken und entspannt Muskulatur. Machen Sie eine Probesitzung in unserem Ausstellungsraum oder testen Sie die Kabine 6 Wochen bei Ihnen daheim. Kostenlos und unverbindlich. Mehr Informationen finden Sie auf www.alvaspa.ch.
Man weiss jetzt vom letzten Samstag ein bisschen mehr über die Linksextremisten, die da die Stadt wortwörtlich klein geschlagen haben, in Flammen gesetzt haben und auch Leute verletzt haben. Und zwar sind ja 536 Personen festgenommen worden. Und jetzt vermeldet man im Tagi, dass 80% von diesen Leuten, die sind aus anderen Kantonen angereist und rund die Hälfte davon sind Frauen. Und das sagt auch Kantonspolizei, ein beträchtlicher Teil käme aus der Westschweiz. Also Krawall sind Frauen und Leute aus der Westschweiz.
Ja, ich kommentiere da nicht weiter, aber wir haben es mit Gewalttourismus zu tun. Also das sind analog zu Fußballhooligans sind das Polit-Hooligans, und genau wie es bei den Fußballhooligans eigentlich meistens gar nicht um den Sport geht, geht es bei Polit-Hooligans auch gar nicht um Politik. Die Leute, die dort Steine und Stühle geworfen haben, die wissen wahrscheinlich über den Nahostkonflikt etwa so wenig wie meine Hauskatze. Also denen geht es wirklich einfach um Gewalt. Die lesen irgendwo unbewilligte Demo und finden geil, Tüchle ums Gesicht binden, losreisen und Zeug umwerfen. Die einzige gute Nachricht im Ganzen ist, wir haben jetzt endlich mal den Linksextremismus in den Medien. Wir diskutieren mal über Linksextremismus. Wie bis jetzt ist es eigentlich ein bisschen so wie gewesen, dass beim Bund hat man das fast als nicht existent betrachtet. Es gibt einen Teufel so abbricht über den bösen Rechtsextremismus. Ich zeige am Donnerstag in meiner Videosendung Daily Mills ein paar Vergleichszahlen, wie immer vom Rechtsextremismus, vom gewalttätigen Rechtsextremismus gewarnt wird und wie bescheiden die Zahlen der Vorfälle sind. Und du hast wahrscheinlich jetzt in Bern, also eben Samstag, hast du auf einen Schlag 10 Jahre Rechtsextremismus, also von Linksextremen, so viel Gewalt gehabt, wie du 10 Jahre Rechtsextremismus könntest hochrechnen. Und jetzt reden wir wenigstens endlich mal über Linksextremismus und hoffentlich behauptet jetzt bald einmal keine Zeitung mehr, dass das nicht ein relevantes Problem sei, sondern dass die Gefahr immer von rechts käme. Das ist so ein bisschen die einzige gute Nachricht.
Spannend ist, man weiss das ja schon lange, dass es eben so ein Krawall-Chaoten-Tourismus gibt. Ich mag mich noch erinnern, im 21, wo wir ja wirklich Klimabewegung hatten, und dort hat ja ein Klimademonstranten haben die Stadt Zürich wieder mal blockiert. Sie haben so ein Holzgestell aufgestellt und sich daran festgekettet, mitten in der Stadt Zürich. Und was ist passiert? Man musste die Feuerwehr holen, die Polizei, man hat die müssen oben runterholen. Und das Ganze hat 680'000 Franken gekostet, der Einsatz. Und die sind fast ausschließlich all zum Beispiel aus Frankreich gekommen und aus der Weltschweiz. Also man weiss wirklich schon ganz klar von dieser linken Szene, dass man sich da schon innerschweizer oder von mir aus sogar fast schon international zusammentut und den Demotourismus hat. Darum finde ich spannend, dass der Tagi eigentlich sagt, ob da ein gut gelungen ist gegen den Linksextremismus, dass man die wirklich festgenommen hat und die Personen identifiziert hat. Die Frage ist einfach, was machst du mit dieser Information, oder? Wenn du nicht Konsequenzen hast, und über die diskutieren wir ja, dann wird es ja wenig bringen. Aber ich glaube, dass man ganz viele Informationen hat können gewinnen, indem man einfach mal Konsequenz wirklich 500 Leute angehalten hat, verhaftet und ihre Personalien aufgenommen hat, die dort dabei waren.
Ja, und was heisst Konsequenzen? Dann gibt es irgendwelche Geldstrafen und dann wird irgendjemand das Spendenkonto einrichten und sagen, hey, die armen Leute, sie haben vielleicht ein paar Sachen gemacht, die nicht so gut sind, ein paar Sachen, Beiz abgefackelt und so. Aber, und das ist eben auch das, was die Medien seit Jahren immer vermitteln bei Linksextremen, Ausschreitungen. Es war eben fürs Gute gewesen, letztlich. Man hätte nicht, man hätte es nicht machen sollen, aber eigentlich ist es eben für eine gute Sache eben eigentlich gewesen. Das ist ganz anders als bei rechter Gewalt. Es ist doch fürs Gute gewesen. Und dann werden sich auch wieder genug Deppen finden, Entschuldigung, wo wirklich Geld einzahlen auf irgendein Spendenkonto, dass dann die Geldbussen durchs Crowdfunding gezahlt werden oder so. Und die stehen im Fall beim nächsten Mal genau gleich wieder auf der Matte. Da habe ich kein bisschen Zweifel, die haben sonst auch keinen Lebensinhalt. Die sind wieder am Stein schmeißen. Da kannst du deine eigene Großmutter drauf verwetten.
Was mich eben auch noch erstaunt, die ja schon ein bisschen länger zuhören, vor allem auch Nebelspalterinnen hören. Mein Vater ist ja ein Linker und arbeitet bei der Gewerkschaft und organisiert unter anderem einen Teil vom 1. Mai. Also einer von diesen Anlässen für den Schwarzen Block. Und er erzählt mir jedes Jahr, dass sie natürlich Sicherheitspersonal einstellen für den Umzug, damit der Schwarze Block nicht zwischen den Gassen plötzlich im Demozug mitten drin sind und der an sich reisen. Und darum kommt es natürlich auch zu dieser unbewilligte Nachdemonstration. Und man sieht auch bei den Linken, dass ganz viel Unmut da ist, dass du ja nachher nicht über ihre Anliegen redest. Gut, über den Samstag, ob es dort wirklich ein Anliegen gegeben hat, ist eine andere Frage. Aber die Entrüstung oder der Schock ist vielleicht so ein Tag. Sie finden es schlimm, sie finden es nicht in Ordnung, aber sie unternehmen eben nichts dagegen. Sie schauen dann eben schon rum wieder weg. Sie sind zwar schockiert über das Gewaltausmaß und sagen, das hat nichts mit Politik zu tun, aber dann ist es wirklich auch vorbei. Darum finde ich es spannend, dass der Marcel Dettling, Präsident der SVP, fordert, dass man die Namen veröffentlicht von denen, die man festgenommen hat. Und zwar sollen Arbeitgeber und Universitäten wissen, wer bei ihnen angestellt ist.
Kami hat auch nicht gewusst von dem Vater. Hat das jetzt zum ersten Mal gehört. Ich wäre wahnsinnig gern bei euch mal beim Weihnachtsessen dabei, wie das so tönt bei euch daheim, wenn du mit dem Vater diskutierst. Und ich gratuliere, dass du so gut rausgekommen bist mit den schwierigen Bedingungen, die du offensichtlich kennst daheim.
Ja, Revolte, das ist die Revolte. Weißt, die Jugendrevolte, die macht, wird das Gegenteil von den Eltern. Darum bin ich rechts geworden.
Das kann eben auch so rauskommen. Ich kann auch ins Gute kommen. Ja, und das mit der, ich bin immer ein kleiner und hergerissen. Ich bin ja kein Freund von Cancel Culture. Ich bin auch nicht ein Freund davon, dass irgendwelche Leute Jobs verlieren für politisches Engagement. Nur eben, also Entschuldigung, wir reden von Gewaltstraftätern letztlich und dass die müssen mit Konsequenzen rechnen, das finde ich völlig okay. Ich mag zwar nicht prangen, ich mag nicht irgendwelche Namenslisten, die irgendwie aufhängen, aber irgendwo muss einfach schon sagen, wir haben lang genug, dass nur gegen rechts durchexerziert. Gerade die Antifa ist die erste, die irgendwelche Namenslisten durchsickern lässt von irgendwelchen Leuten, wo man dann quasi mit Wohnadresse und allem veröffentlicht hat, damit man den auf die Pelle ruckt. Und sie hat jetzt mal ein bisschen für ihre eigene bittere Medizin ruhig abbekommen. Da mache ich jetzt eine Ausnahme von meinem sonst liberalen Kurs.
Ich habe immer das Gefühl, das grösste Druckmittel, gell, wäre auch innerhalb der Familie oder im Freundeskreis. Ich bin mir sicher, wenn deine Freunde oder auch deine Familie herausfinden, was du in deiner Freizeit machst, und zwar irgendwelche Reste abfackeln, dass das ganz vielen sehr, sehr unangenehm wäre und sie das doch auch noch im Versteckten machen. Und dass da mal etwas öffentlich werden, habe ich das Gefühl, dort wäre der grösste Druck, um das zu machen. Weil bei der Universität oder je nach Arbeitgeberschaft, bei einer NGO, wirst du noch irgendwie befördert dafür, dass du am Samstag auch Krawall machen bist. Ich habe das Gefühl, von der Familie hat man eben mehr Angst, dass das so ein bisschen mehr etwas bringen würde.
Ja, das ist das alte Doxing. Und es gibt ja Leute wie Jan Böhmermann, die da vor laufender Kamera machen, mit Andersdenkenden. Und von dort her, ich glaube, und vor allem mit Leuten, die nicht Straftatbestand vorliegen, sondern nur eine andere Haltung als er hat. Und in dem Moment, wo ein Straftatbestand vorliegt, finde ich, muss man es ein bisschen locker sehen. Und wie du richtig sagst, ruhig mal die Öffentlichkeit sagen, was das für Brüder sind, da spricht nichts dagegen.
Und ich schaue auf die Uhr. Es war es nämlich schon wieder mit Bern einfach vom 15. Oktober, Stefan Milius und Gami Lotte. Und wenn ihr den Journalismus unterstützen wollt, dann löst erstens ein Abo oder ihr habt ja die Chance, uns finanziell anders zu unterstützen. Es gibt bei uns auch die Spendenfunktion, die findet ihr auf nebelspalter.ch oder auch den Link in den Shownotes. Und wir hören uns morgen wieder zur gleichen Zeit auf dem gleichen Kanal.
Das war Bern einfach.
Der Podcast wird gesponsert von Audi Swiss. Ihre Experte rund ums Thema Revision und Wirtschaftsprüfung. www.auditswiss.ch